Hallo, hier spricht Ihre Alice Weidel. Ich ärgere mich sehr. Als ich mich im Sommer während des Wahlkampfs auf Mallorca entspannt habe, bot mir der Adressservice Hahn an, für mich einen Urlaubsgruß an alle Parteimitglieder zu verschicken und das zu einem unschlagbar günstigen Preis. Im September bemerkte ich dann, dass ich die falsche Mitgliederliste ausgedruckt hatte, in der auch Postadressen enthalten waren. Ich blieb unbesorgt, denn der Adressservice Hahn erschien mir als seriöses Unternehmen. Meine Urlaubsgrüße sind aber scheinbar bis heute nicht bei Ihnen angekommen.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 154 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zu unserer Vorweihnachtsausgabe. Wir schreiben Dienstagabend, den 5. Dezember. Ich hocke hier im eiskalten, arschkalten Eichstätt und Heiko, du im arschkalten Burgau, denke ich mal.
Hallo Carsten. Ja, man sagt sich auch, hier ist Bayerisch-Sibirien,
ja. Ja, das beansprucht, glaube ich, jeder für sich. Bei mir ist noch kälter als bei dir. Aber man merkt's schon. Vor allem, wenn man so eine Scheißheizung hat wie ich hier. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Genau. Du bist gestern durch Wind und Schnee geritten, ne? Du hast schon mal die Elche eingespannt und bist zu uns nach Bayern gekommen.
Jawohl. Raus aus dem Rhein-Main-Gebiet Schnee treiben und rein ins Eis reben.
Ja, wenigstens kennen die Leute sich hier mit Schnee aus. Das ist doch schon mal der große Vorteil.
Ja, das ist bei uns da im Rhein-Main-Gebiet ein bisschen anders. Sobald es da 3 Flocken mehr schneit und ein bisschen was Regen bleibt, dann verlagern sie also auf einmal alles in ihren Kfz. Sehr lustig, immer anzuschauen.
Da ist es ja auch nicht weit bis Karlsruhe von dir aus, wo sie Dattelbäume im Garten wachsen haben. Ich bin immer noch eifersüchtig und neidisch.
Ja. Ja, vielleicht haben sie den Dattelbaum ja auch schön winterfest eingepackt, dass nichts drankommt.
Vielleicht haben sie einen Speckmantel drum gelegt. Dann wird es nicht so kalt. Um die Datteln. Ja, lustig ist's, gell? Also ich versuche gerade nach allen Möglichkeiten mein Heim nicht zu verlassen. Also noch seltener als eh schon. Weil es macht da echt keinen Spaß draußen. Ja, das geht. Nee. Ich habe immer noch aus der Corona-Zeit Nudeln hier gebunkert. Klopapier reicht auch aus. 2-3 Tage halte ich es noch durch. Ja, dann bevor ich irgendwann wirklich einkaufen muss.
Kann ja die nächste Eiszeit kommen. Ne?
Die Eiszeit. Ja, welche? Die mit dem leckeren Erdbeereis da unten am Marktplatz? Oder die mit den eingefrorenen Zehen? Das ist hier die Frage.
Die Grenzen verschwimmen. Aber
uns geht's doch eh noch gut. Stell dir mal vor, du wärst Paketfahrer zu dieser Jahreszeit.
Oh ja. Raus aus dem warmen Auto, rein in die Kälte und wieder zurück und
Nicht ausrutschen, keine Glatteistouren mit dem Sprinter oder was Größerem. Nee. Na,
die Jungs und Mädels.
Und dann noch alle Pakete richtig ausliefern.
Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für viele der Paketkollegen gerade. Ist aber auch, die stehen unter massivem Druck und da rutscht ab und zu bestimmt immer so ein Paketchen durch irgendwo.
Ich habe dich voraktiviert, ne? Ich habe ja schon ein bisschen so meine Leitgeschichte dieser Woche geklagt. Ich bin im regen Austausch mit der Firma UPS und das ist so mittellustig. Also eigentlich hat es einen gewissen Charme, aber irgendwie dann doch nicht. Was ist passiert? Komm, waren wir jemals so schnell on point? So schnell in den Themen drin? Ich glaube nie. Folge 154 ist neu und nie da gewesen, unsagbar gut. Ich hätte ein Paket bekommen sollen, schon letzte Woche. Habe ich aber bloß so zufällig. Ja. Sehr. Also es ist auch, ich sag mal so, es ist vom Wert her auch über einer neuen Jeans.
Okay. Also durchaus ein begehrenswertes Stückchen Paket.
Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber ja, also schon ein bisschen Wert ist da schon drin. Und das kam nicht, ich habe mir erst nichts gedacht, dann habe ich aber auf blöd mal beim Versender nachgefragt, ob die denn schon und so, ja, die haben doch schon und haben schon lang geliefert mit eben UPS. Und nachdem ich das nicht auf den Tag erwartet habe, hatte ich mir ursprünglich keine großen Sorgen gemacht. Ja, und dann beim Nachsendeantrag gestellt oder Nachverfolgungsantrag, stellt sich raus, Paket ist vor 2 Tagen abgegeben worden. Ja, nur wo?
Beim Nachbar?
Ja, nein.
Eben. Schade, wäre zu einfach gewesen.
Das wäre zu einfach gewesen. Bei einem Namen, den ich noch nie vorher gehört habe und der mir nichts gesagt hat. Und was hättest du dann im nächsten Schritt gemacht?
Ich hätte UPS angerufen und gefragt, wo ist mein Paket? Ich habe es nicht angenommen und der Nachbar auch nicht.
Ja, so ungefähr. Ich habe erstmal einen Nachforschungsauftrag gestellt. Und zwar gleich Stufe 2 gezündet, so gleich mit Lieferschein eingescannt und ich möchte Geld zurück von euch, weil ich habe das Paket nicht bekommen. Irgendwie habe ich mir versprochen davon, das macht mehr Eindruck und mehr Druck, als wenn ich nur sage, bitte guckt mal, wo mein Päckchen ist. Hat so Mittel funktioniert. Es kam dann tatsächlich ein Anruf von wegen, ja, sie hätten jetzt mit dem Fahrer gesprochen und der hätte das wohl falsch ausgeliefert. Und zwar im Krankenhaus hier, in unserem ortsansässigen Krankenhaus. Das ist ja merkwürdig. Ich habe dann im Krankenhaus angerufen, ob da ein Paket auf meinen Namen oder meine Adresse ausgeliefert sei. Die haben mir bestätigt, nö, da sei nichts. Und Problem ist, du kannst ja dann auch nicht wirklich Druck machen, sondern die haben ihren Auftrag gestartet, da steht drin, du erhältst binnen 8 Werktagen von uns ein Statement und auch die Online-Recherche gibt dir nichts Neues, sondern das ist immer derselbe Status. Dann kam, gestern kam tatsächlich der Fahrer persönlich bei mir vorbei.
Der Fahrer persönlich?
Ja, und hatte so einen komischen Zettel dabei, wollte, dass ich irgendwas unterschreibe. Und ich sag mal so, Sekündchen, was soll ich da unterschreiben, dass ich das Paket, ich habe das Paket nicht bekommen. Ja, aber er hat es doch da im Krankenhaus abgegeben und die Frau so und so, die hätte das dann weitergeschickt.
Okay, und korrigiere mich, wenn ich falsch bin, geht das zwischen dem Krankenhaus Eichstätt oder Klinikum Eichstätt und deine Anschrift liegen 1,5 Kilometer, 2 Kilometer?
Sowas, ja.
Ja, also ein ganz anderer Gebäudekomplex.
Es ist fußläufig, aber es ist halt schon ein bisschen, das ist ja auch wurscht und wenn's in Ingolstadt läge. Auf jeden Fall hat er mir dann versucht, das Problem ist halt dann auch die Sache mit der Sprache. Ich habe nicht alles so verstanden, wie er es mir sagen wollte, behaupte ich mal. Aber es lief darauf hinaus, dass ich was unterschreiben sollte, weil die Frau so und so hätte mir das doch dann mit DHL geschickt. Also Sekunde, wie? Das Krankenhaus oder das Klinikum Eichstätt verschickt falsch zugestellte Pakete mit DHL, falsch zugestellte UPS-Pakete mit DHL weiter an die ursprüngliche Lieferadresse, macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Ja, doch, und die hätte das geschickt. Ja, du, aber sorry, da ist seit Tagen auch kein DHL-Mensch bei mir gewesen. Ich habe nichts bekommen. Ich kann dir das nicht unterschreiben. Ja, dann geht er jetzt wieder. Und passiert jetzt was? Und ja, ging dann so grantig vor sich hin brabbelnd, ging er dann von dannen. Ne? Dann habe ich heute nochmal angerufen bei UPS, so nach dem Motto, Leute, euer Fahrer hat mich echt verwirrt und kann das sein und wisst ihr da was? Und bin sowas von, nicht uncharmant, aber abgebügelt worden. Einfach mit der Aussage, ja, hier 8 Werktage, bis dahin hören Sie von uns. Nein, ich weiß nichts Neues. Vielen Dank für Ihren Anruf. Tschüssi. Stehst schon wieder da. Wie der Depp. Also, wir werden euch auf dem Laufenden halten, ob UPS irgendwann mal liefert oder ob ich jede Menge Geld krieg, weil zum Glück ist er das nachvollziehbar. Es gibt eine Rechnung, es gibt einen Lieferschein, es gibt einen Paketinhalt und so weiter und so fort, aber das ist voll nervig. Das ist
ein Rattenschwanz. Und wir haben ja vom Geschäft her so Fälle auch ab und zu mal, dass ein Paket verschüttet geht, was auch immer. Am Ende, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann
schickt ihr das nicht mit GNS sofort weiter?
Ja, nee, wir nehmen dann UPS, nein. ich glaube, der Empfänger ist auch erstmal da in charge und muss da erstmal sich um alles kümmern.
Weil der Versender, das bin ja ich.
Genau, der Versender, ne, in dem Moment, wo es abgeholt wird und richtig seinen Versandweg geht bis zum gewissen Punkt, ist ja der Verkäuferauftrag erstmal erfüllt und du als Kunde hast dann, ich sag mal, die Schere rein, ja. Und ist natürlich nicht schön, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Aber ich glaube, dass die dich so ein bisschen abgebügelt haben, beziehungsweise die acht Werktage da geltend machen, kommt wahrscheinlich daher, dass du nicht der erste Kunde bist, bei dem das so passiert ist.
Bestimmt nicht der erste, nicht der einzige. Ich habe mich auch, muss ich sagen, UPS sehr gut gemacht. Die hätten mich 20 Minuten lang in der Warteschleife gehalten und haben dann aber noch eine Minute gefragt, ob ich zurückgerufen werden möchte. Oh, wenn ein Mitarbeiter frei ist. Und das hat dann echt super funktioniert. Also das war sehr gut, UPS. Ändert halt nichts an dem Gespräch, weil das war, ja, doof.
Fairerweise muss ich auch sagen, jetzt nach vielen Jahren, auch mit vielen Päckchen, die wir so rausgeschickt haben, die Quote, dass bei UPS ein Paket verschollen geht und dass sowas vorkommt, ist verschwindend gering im Promillebereich im Vergleich zu den DHL-Postthematiken, die so auftauchen. Ja.
Also ich kann es nur umgekehrt bestätigen. Aber der hat mir das auch erklärt und das klingt ja auch alles plausibel. Also ich unterstelle da jetzt niemandem kriminelle Energie, dass er den Wert dieses Päckchens geahnt hat und dann weiß der Geier, was damit gemacht hat. Sondern so wie ich das verstanden habe, hat er halt einfach so einen Schwall Pakete genommen und da war wohl meins drin. Und die Lageristin oder wer auch immer das war, hat dann halt gegengezeichnet. Und ja, da war dann halt anscheinend mein Paket mit bei. Aber okay, soweit verständlich, aber doof alle Male.
Ja, du hast halt den administrativen Rattenschwanz, den du da jetzt auf dich nimmst.
Das ist wie ein unverschuldeter Verkehrsunfall, ne?
Das ist ein ähnliches Prinzip, ja. Du kannst nichts dafür, die Schere rein hast du trotzdem.
Ja, genau. Und das andere ist, du bist halt zu so einer doofen Reaktivität verurteilt. Du hockst jetzt hier und kannst nichts machen, ja, außer Schneebälle auf UPS-Fahrzeuge werfen, die vorbeifahren. Aber
okay,
bringt einen ja auch nicht näher zum Ziel. Saublöd.
Shit happens. Hoffen wir mal, dass das gut ausgeht, beziehungsweise dass das schnell gelöst wird und du nicht noch vielleicht eventuell für dich oder deine Liebsten neue Geschenke kaufen musst.
Ja, das ist halt tatsächlich doppelt blöd, nicht? Und dann kommst du sofort in ein Budgetthema und dann links, rechts, vor, zurück. Also auf ganz vielen Ebenen ganz viel blöd. Ich gehe nicht davon aus, dass ich à la long einen wirtschaftlichen Schaden davon tragen werde. Dafür ist UPS auch bestimmt viel zu gut versichert. Aber nervig ist es wie Sau.
Das Prozedere ist halt dann mega nervig, ja. Ja, das ist immer Worst-Case-Szenario. Ich kenne es zu gut, wenn Kunden anrufen und sagen, oh, mein Paket ist nicht angekommen. Und lässt dir dann die Sendungsverfolgung geben und dann steht drin, das ist doch ausgeliefert worden. Dann, oh, diesen Mitarbeiter gibt es hier gar nicht. Okay, also machst du Kundenservice und kümmerst dich für deinen Kunden drum oder überlässt deinen Kunden mit dem Desaster. Ist dann nochmal ein ganz anderes Thema.
Also UPS fährt dann eine relativ klare Linie.
Aus verständlichen Gründen, glaube ich.
Ja, aber nochmal, der Fahrer, ich möchte auf gar keinen Fall um kein Geld der Welt Jobs tauschen. Und das war, glaube ich, auch nicht super groß, dass so ein Paket da mal dazwischen rutscht. Ja.
Du, ich hab also
aber die Sache mit dem Klinikum irritiert mich dennoch, weil das hätten die ja theoretisch merken können, dass dann fehlgeleitetes Paket. Also, naja, was soll's. Ja.
Verrückt, verrückt. Aber ja,
ich halte euch auf dem Laufenden.
Kannst du dich nur wundern. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen öfters mal den Fall gehabt, dass Kundschaft von uns aus Österreich, die schon lange Jahre Kunden bei uns sind und mit verschiedenen Filialen, die seit Jahren ja von uns briefet werden mit der gleichen Anschrift, auf einmal Pakete nicht angekommen sind, weil Adresse nicht auffindbar.
Ja. Du hast halt wahrscheinlich das Klingelschild eingeschneit.
Ja, von einem Store in einem Einkaufszentrum. Schwierig, ja. Schwierig, schwierig, ja.
Ja, die haben den Store aufgelöst, oder?
Genau, da kriegst du manchmal schon so komische Gedanken in Richtung, naja gut, das ist ein APR, ein Apple-Händler und viel Pakete dahingehend enthalten hat auch Hardware und wenn da mal eins verschüttet geht, naja. Aber gut, das ist alles schwarze Theorie. Hoffen wir mal, dass
es bösartige Unterstellungen.
Um Gottes Willen.
Nein, möchten wir auch niemandem unterstellen hier.
Ja. Ja. Carsten, hast du deine Stiefel geputzt und rausgestellt? Denn heute ist Nikolausabend.
Ja, und wer hier kommt ja nicht mal der UPS vorbei. Wer sollte mir was in Stiefel packen? Vielleicht putzt sie einer, das wäre auch schon nett.
Vielleicht regt der UPS-Fahrer ja eine Benachrichtigung in deinen Stiefel.
Das war übrigens auch, gell? Da war überhaupt nichts im Briefkasten oder sonst wo, aber egal. Ja. Wie denn auch, wenn es ja ausgeliefert ist im Klinikum. Da war was. Oh. Nee, habe ich nicht. Dieses Jahr keine Stiefel für Carsten.
Okay. Ja, ich glaube, ich kriege ja auch keinen Besuch vom Weihnachtsmann. Außer einer kommt mit der Route vorbei oder so.
Und wenn na, ja.
Hoffen wir es mal nicht. ja, krass. In 19 Tagen ist Weihnachten. Mal wieder.
Ja, und weißt du, was das Gute dran ist? Dann werden die Tage wieder länger.
Ist es schon soweit?
Ja, das ist Sonnenwende ist immer um Weihnachten rum, 23. oder so.
Oh, nice. Kann wieder besser werden. Sehr schön.
Ich starte eine Live-Recherche nur für dich. Sonnenwende. Sonnenwende, Winter. Am Freitag, den 22. Dezember, ist Sonnenwende.
Hurra. Dann haben wir wieder mehr vom Tag.
Haben wir wieder ein bisschen mehr Tag, genau. Und dann stellen wir die Zeit um und dann wird es noch geilerer.
Weihnachten, gutes Stichwort, Carsten. Hast du schon alle Geschenke beisammen?
Nee.
Okay, ich frage jetzt nicht, ob eins der Geschenke im UPS vielleicht verschwunden ist.
Nein, wir reiten
das UPS-Pferd jetzt mal nicht weiter. Aber eine andere berechtigte Frage, die so in der Konversation mit Freunden und Bekannten zwischendurch mal aufgekommen ist, war das Thema, wenn man zu Weihnachten Technik verschenkt, muss man sich dafür schämen, wenn man refurbished Produkte oder neue aufgearbeitete Produkte an Weihnachten verschenkt?
Das hatten wir ja letzte Woche schon, oder? Oder vorletzte Woche in der letzten Aufnahme. Ich würde sagen, wenn du auf Qualität gut bis sehr gut gehst, nö.
Ich denke auch, dass es ein fairer Ansatz ist, das in die Richtung zu machen. Wenn es, das ist ja immer eine persönliche Entscheidung am Ende vom Tag, aber mit der richtigen Qualitätsstufe und einer dazugehörigen Gerätegarantie, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber
ich glaube, es ist
ein fairer Gedanke halt.
Ja, absolut. Wir hatten ja schon die Vorteile, nicht? Du sparst ein paar Euro und tust letztendlich der Umwelt etwas Nachhaltiges. Also das ist alles positiv. Das Ding ist, ich glaube, haben wir auch letzte Woche dann schon thematisiert. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, welche Produktklasse du wählst. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel bei meinem Beispiel so ein Sonos-Speaker bleibst, die schauen halt auch nach einem Jahr Einsatz noch relativ frisch aus, es sei denn, du bist halt in einer Großküche oder beim Zigarrenraucher daheim. Aber ansonsten verschleißen die ja nicht so. Bei einem Handy, was tagtäglich in Handtasche, Hosentasche und sonst wo im Einsatz ist, kann das ganz schnell anders ausschauen. Und das sind dann auch so Nebenfaktoren wie gut ist die Batterie noch, etc. pp. Ja. Also Apple, glaube ich, tauscht die Batterie aus in ihrem Refurbish-Programm. Ich weiß nicht, ob das alle Refurber so betreiben. Also ja, mit Abwägungen, aber grundsätzlich würde ich sagen, kann man machen.
Sollte man auf jeden Fall mal eine Chance geben und bei den etablierten Refurbished-Händlern ist ja dann auch über die Qualitätsvorkategorisierung meistens dann solche Themen wie neuer Akku, neues Glas, neues Display dann auch beschrieben in dem Punkt, so dass man sich dann selbst überlegen kann, ob man das möchte oder nicht. Aber generell ist dem, kann man das eigentlich nicht schlecht reden. Ne?
Ich habe jetzt in dem Zusammenhang eine Frage an dich und ich glaube, ich kann die hier auch im Podcast so äußern, weil es geht um ein potenzielles Geschenk für meine Tochter, die mir noch diese Woche gesagt hat, euren Podcast habe ich noch nie im Leben gehört. Darum fühle ich mich ja relativ sicher, das Thema anzusprechen. Es geht um ein Buch und zwar hat sie eine Büchersammlung, also mehrere Bände und der letzte Band fehlt ihr. So, okay. Das wäre ein potenzielles Geschenk, Beigeschenk, wie auch immer man das nennt. Jetzt habe ich aber festgestellt, dieser aktuelle letzte Band, den gibt es gerade nur in neu in einer Spezialauflage. Den gibt es zwar auch in gebraucht und sogar noch ein bisschen günstiger. Dann wäre, also es schaut einfach anders aus, ne? Ich sehe dich hier so. Ratlos mit den Augen klappern.
Ich lausche dir.
Es geht um ein Hardcover und die haben halt einfach das Design geändert für den letzten Teil. Der kommt jetzt also in einem ganz anderen Look daher. Und jetzt überlege ich, schenke ich das neue Buch, was dann eben, wenn es im Regal steht, nicht harmoniert, oder ein gebrauchtes Buch, was vom Design her in die anderen passen würde, aber halt schon gebraucht ist.
Oh, das ist eine verdammt.
Das ist eine saublöde Frage, gell?
Also, ich mag das ja auch, wenn gerade bei Bücherwänden, wenn du Sammlungen von mehreren Werken eines Autors hast oder eine Serie hast, den gleichen Look und Feel einfach der.
Genau,
weil sonst könnte ja. Von daher würde ich persönlich, glaube ich, es bevorzugen, ein gebrauchtes Buch zu bekommen, was ich dann schön in meine Bücherwand einreiht zu den anderen 10 Titeln, die schon am Start sind.
Ja, aber dann ist es halt ein gebrauchtes Buch, gell? Also ich bin da auch komplett hin und her gerade.
Aber bei Büchern, ja, da hast du auf jeden Fall mal die Gewissheit, dass meistens noch alle Buchstaben drin sind. Im Regelfall. Die meisten Seiten auch noch mit drin sein werden. Mhm. Von daher, ja, es hat nur dieser.
Aber es ist dann halt nicht ihrs, ne? Ah.
Ja, aber das ist aber eine sehr, sehr interessante Aufgabenstellung.
Ich bin es gespannt, gibt Argumente. Es gibt für beide Varianten gibt's verdammt gute Argumente und ich bin mir wirklich noch nicht schlüssig. Also wenn ihr Ideen habt, ich lass mir noch eine Woche Zeit. Ihr habt hoffentlich genug Zeit zu reagieren und mir Tipps zu geben in den Kommentaren auf der Website und sonst wo. Saublödes Thema, ne?
Ja, was du natürlich machen könntest, wenn es online das Buchcover irgendwie zum Ausdrucken der alten Auflage online gibt.
Ich habe noch nichts
gefunden.
Das neue
Buch ins alte einschlagen irgendwie. Das wäre halt die Königsklasse.
Ich kauf beide und löse den Rücken? Nein.
Nein, das nicht.
Nicht ja. Gut.
Aber ich glaube, bei Büchern, wenn sie mit 1A-Zustand im Rebuy oder wo auch immer man diese gebrauchten Bücher dann einkaufen kann, wenn der Zustand sehr gut ist.
Im Rebuy oder bei eBuy, ne?
Ja. Gute Frage.
Schwierig, ja. Ich sehe schon. Du bist keine Hilfe diesmal.
Nee, ich glaube, ich würde auf die Suche gehen nach dem. Nach
dem besten Gebrauchen.
Und drin zu basteln, genau.
Ja, aber hier nee,
schon neu und dann altes Cover drum oder so. Aber ja, keep it real am Ende vom Tag. Hey, weißt du was? Schenk ihr ein Kind oder schenk ihr ein E-Book.
Hat sie schon.
Dann hast du das Thema schön umschifft.
Hat sie schon. Nur diese jungen Leute sind manchmal mehr retro, als man meint.
Okay, Punkt für dich.
Ist ja eigentlich auch schön.
Vielleicht hat die Hörerschaft hier einen Tipp für dich.
Genau.
Ich bin gespannt.
Aber sowas geht. Von.
Ja, retro oder nicht retro, Carsten. Du als alter Ex-Münchner oder Münchner geborenes Münchner Kindl,
ja.
Ich habe die Neuigkeit vernommen, dass München eine Änderung oder eine Änderung in ihrem Nummernschild gebaren announced hat.
Habe ich auch überflogen, ne? Dass die typische Kürzel Muck potenziell auch auf Nummernschildern bei Fahrzeugen auftauchen kann. Aber ich glaube nur bei E-Fahrzeugen, oder? Dass sie da ihr Spektrum erweitern.
Ja, genau. Irgendwie,
weil bisher ist es ja, glaube ich, so, dass du ein Münchner Kennzeichen mit hinten Strich E hast oder nur E, dass dich dann als E-Fahrzeug ausweist. Richtig. Und jetzt wollen sie, wobei ich das schon komisch finde. Also München ist jetzt ganz sicher, was macht denn dann Berlin? Ja, wenn Berlin. Noch, ja.
Ja,
aber wieso gehen denen die Nummern aus? Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Na gut, das E frisst halt eine Stelle, ein Digit hinten, was natürlich die Anzahl der theoretisch möglichen Kombinationen massiv einschränkt. Ja. Und somit geht München die Nummernschild-Range für die M-irgendwas Nummernschilder aus. Und somit kamen sie jetzt auf die Idee, die neu zugelassenen E-Autos mit dem dann nicht mal Kürzel, sondern mit Muck, M-U-C statt M vorne dann auszustellen.
Witzig.
Kann man machen. Finde ich auch witzig.
Freue mich auf die ersten Fahrzeuge.
Das wird am Anfang
mir so
ungewöhnlich sein in der Wahrnehmung, aber vor ein paar Jahren hatten wir die Thematik ja schon, dass kreisfreie Städte und Landkreise ja auch ihre eigenen Nummernschilder kriegen, die sie sonst von ihrer Kreisstadt mitbekommen haben. Ja, ich sehe es, Mainz-Bingen hat jetzt BIN, wenn du es möchtest. Kannst mit Z rumfahren für Mainz oder mit BIN für Bingen.
Ich bin für BIN.
Ja.
Ich würde BIN nehmen.
Go to the bin.
Ja. Definitiv. MZ finde ich irgendwie, da steht immer ein Mainzer bei uns in der Garage. Echt? Und MZ weiß ich nicht. Ja.
Vielleicht fühle ich mich hier im Kreis Günzburg dann auch so wohl, weil ich am GZ das, ne, an MZ, weißt du? Also.
Und trotzdem inkognito.
Ja, man sagt immer, wenn du GZ auf dem Kennzeichen hast, dann darfst du dir alles erlauben.
Ja, da fühle ich mich mit meinem EI immer sehr, sehr wohl, wenn ich wieder mal nach München reinfahre. Dorftrottel.
Hier kommt Landei.
Aha, genau. Weil es ist witzig, also hier, ich sehe fast mehr Münchner Kennzeichen als zum Beispiel Ingolstadt, was ja deutlich näher ist. Aber in München selber habe ich, glaube ich, einen einzigen EI gesehen, seit ich darauf achte. Also es ist verrückt.
Na gut, die Eichstätte an sich reisen vielleicht nicht so.
Ja, die verlassen ihren Landkreis nicht, ne? Wir kennen da ja ein paar, ne?
Ja, das ist ein eigenes Volk.
Die fahren nur unter größtem Prozess über die Landkreisgrenze hinaus.
Ja, Mai, oh, so ist das. Mann, ja. So ist das. Ja, jeden Mikrokosmos seine Daseinsberechtigung.
Ja, absolut. Absolut.
Mikrokosmos Eichstätt.
Ja, warum haben wir das eigentlich unter Tech und sowas unterrubriziert, stelle ich gerade fest.
Ich glaube,
weil wir schon im Glühweinrausch sind.
Der Quelle geschuldet. Ich habe den Artikel, glaube ich, auf Golem gefunden. Von daher habe ich so unter Tech und so gepackt. Und weil eh auch
okay. Was. Apropos, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
In der Tat, am Sonntag, ja, in Mainz.
Und? Ist schön?
Ja, war so schön und ich habe mich da so wohl gefühlt, dass ich meine drei Kartoffelpuffer mit Apfelkompott gegessen habe und bin danach wieder heimgelaufen.
Du bist schon wieder renitent by nature. Haben Sie Weihnachtslieder gespielt? So die klassischen Weihnachtsgassenhauer?
Ich könnte es dir gar nicht sagen. Ich war so mit den vielen Menschen da beschäftigt, mental, dass ich solche kognitiven Themen einfach probiert habe, auszuschalten.
Und du meinst, du bevorzugst Menschen digital in Form von Hörerschaften? Ich frage, weil es doch da gerade diesen riesen Aufschlag gibt, dass die GEZ ihre Forderungen teils drastisch erhöht hat, wenn es um Weihnachtsmusik auf Weihnachtsmärkten geht.
Oh, okay, nee, das ist an mir vorbeigefahren.
Ich habe das ist jetzt hier spontan eingefügt, darum habe ich es jetzt kann ich es gerade nicht mit Zahlen belegen, aber es geht wohl um bis zu 18.000 Euro, die Betreiber von Weihnachtsmärkten zusätzlich zahlen sollen. wenn sie die Klassiker, also GEMA-pflichtige Musik spielen oder spielen lassen. Das geht dann bis hin zu Chören oder die Mucke vortragen. Und das hat natürlich ganz viele Aussendungen, weil solche Kosten müssen dann immer wieder auf die Standbetreiber niedergeschlagen werden.
Wollte ich gerade sagen, ja, muss halt runterbrechen dann, ja.
Im anderen Fall betrifft es halt freiberufliche Musiker, die einfach nicht mehr gebucht werden, weil sie die Weihnachtslieder nicht spielen dürfen.
Okay,
und das ist ein riesen Hin und Her gerade. Und die habe ich GEZ gesagt, das ist natürlich Blödsinn, die GEMA natürlich, rechtfertigt diesen Schritt damit, dass die Weihnachtsmarktbetreiber wohl falsche Größen ihrer Veranstaltung angegeben hätten. Und GEMA, und das stimmt schon, das habe ich von mehreren Kneipen schon auch mitbekommen. Die GEMA-Gebühren richten sich nach der Größe der Lokalität. Das heißt, wenn du eine kleine Eckborzen hast, zahlst du viel für deinen Sportsender. Aber wenn du eine größere Kneipe hast, bezahlst du richtig viel.
Ja, das habe ich schon gehört. Also, aber da geben sich, egal ob GEMA, Sky oder The Zone und wie sie alle heißen, glaube ich, alle nicht viel. Diese Gastronomie oder gewerblich genutzten Flächen werden dann sehr, sehr teuer. Ja, das ist ja bekannt, aber dass das auf dem Weihnachtsmarkt jetzt so einen Impact hat. Aber wenn ich jetzt mal so einen handelsüblichen Mainzer Weihnachtsmarkt nehme, gefühlt sind da 100 Stände. Ach, wenn es ja 100 Stände, würde ich mal sagen, so aus dem Bauch raus, dann hast du 180 Euro pro Nase. On top, das ist natürlich schon ein Preis. Aber wenn ich dann wieder die Glühwein- und die Bratwurstpreise sehe, dann denke ich mir, das muss doch eingepreist sein.
Das ist so ein komisches Geschäftsmodell, gell? Das so Zeug, was du normal nie trinken würdest, denn da gibst du dann richtig, richtig Geld dafür aus, dass du so eine Zuckerplörre, die dir nur Kopfweh macht am nächsten Tag, in eises Kälte trinken darfst, wo du dich sonst nie hinstellen würdest. Wenn du Glück hast, kriegst du noch einen Heizpilz ab. Menschen sind manchmal merkwürdig. Ja, wir haben hier so einen kleinen Fuzel-Weihnachtsmarkt, da waren wir jetzt auch mal, aber sind eigentlich bloß drüber gelatscht. Das ist nett. Aber da gibt's jetzt auch nicht so viel. Da gibt's ein paar Würste, ein paar Glühweine und so ein bisschen Handwerkszeug. Weißt du, selbstgemachte Seifen und irgendwelche Zwetschgenmanschkal, was man halt so findet auf diesen Weihnachtsmärkten.
Baumbehang aus dem Fichtelgebirge und was man so kann.
Ich denke mal, dass die hier haben genug eigene Bäume. war nett, aber war jetzt nicht der Platz, wo wir gesagt haben, hier müssen wir verweilen. Und Mucke lief, doch, da hat ein Chor gesungen. Es war aber, glaube ich, so ein erweiterter Schulchor entsprechend. Wohltuend war das anzuhören, aber das ist natürlich gemein.
Okay, ja, was denkst du denn, wie viel GEMA zahlt eigentlich Spotify?
offensichtlich zu viel, weil sie wollen von mir mehr Geld mit Ablauf dieses Monats.
Ja,
sie erhöhen die Abo-Kosten. Um auch nicht unerhebliche, ich glaube 3 Euro pro Monat oder sowas.
Ja. Ja.
Oder 4? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube 3 Euro um drauf waren es.
Mhm. Also kann es denen nicht gut gehen.
Machen andere ja auch. Ja.
Machen sie alle jetzt, ja. Ja, aber Spotify ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also lass uns nicht über Spotify und Podcasts reden, weil ich glaube, da werden wir dann heute nicht mehr fertig. Aber es gibt ja auch Gründe, warum wirkliche Künstler sehr, sehr unglücklich sind mit Spotify. Weil auch da der Tantiemenrückfluss nicht allzu üppig bestattet zu sein scheint.
Ja, zum einen nicht nur allzu üppig, sondern kommt auch immer darauf an, was für ein Musikgenre du betreibst und welche Dinge du publizierst auf Spotify. Da scheint es jetzt auch schon Gefälle zu geben, je nach Musikrichtung, dass es mehr oder weniger wenig Geld gibt. Was ich auch ziemlich.
Das heißt, wie ernsthaft? Ja, Schlager ernsthaft. Wird besser tantiemisiert als Metal oder,
ja,
oder wie so darf ich das verstehen?
Ganz vereinfacht gesagt, ja.
Okay. Das
schon ziemlich cringe ist, wie die Jugend sagen würde.
Okay. Aber nee, das habe ich noch nicht mitbekommen.
Na doch, ich habe aufgrund des der Thematik, die wir gleich noch besprechen werden, habe ich noch ein bisschen recherchiert und da sind sehr viele Künstler sehr, sehr unglücklich, dass je nachdem, in welchem Genre sie verortet sind, dann auch dementsprechend mehr oder weniger wenig Anteile von
dem. Ja, das wird mich, aber das hast du jetzt nicht zur Hand, oder? Das würde mich schon interessieren, welche Mucke ich machen muss, damit ich besser bezahlt werde von Spotify.
Ich glaube, so mit am höchsten gerankt ist momentan ganz klassisch elektronische Musik und Hip-Hop. Ja. Und dann am besten unter 2 Minuten 18 oder sowas war auch noch mit drin. Weil dann
das finde ich eh eine solche Unart, dass diese crazy Wirtschaftsmechanismen auf die Darstellungsform von Kunst Einfluss nimmt. Weil überleg mal was fällt mir jetzt ein, Bohemian Rhapsody mit 7 Minuten irgendwas oder dass der
alten Scheiß bekommen auf Spotify.
Ne, eben, du darfst eben sowas gar nicht mehr machen, allein schon aus wirtschaftlichen Gründen, weil die Leute haben immer weniger Aufnahmekapazität, Punkt 1, aber die Streamingdienste verurteilen dich dazu, kurze Musik zu machen. Ja klar, dann können sie mehrere Titel hintereinander abspielen und gefällt mir nicht.
Ein Album wie, nimm mal als Beispiel mal The Wall, ja, was eine gewisse Geschichte erzählt, wo alles mit dazugehört, das könntest du auf Spotify eigentlich gar nicht vermarkten, würde kein Geld bringen.
Ein Konzeptalbum, ja. Ja, aber da geht der Trend schon länger hin, dass du, anfangs fanden wir das ja geil, ne? Du musst ja nicht die ganze Platte anhören mit den 5 Negativ-Ausreißern, sondern kannst dir nur deine 3 Hits ziehen und damit gut. Ja. Und musst nicht mal mehr skippen, aber andersrum, ja klar, also eigentlich eine fürchterliche Entwicklung, ne?
Ja, verrückt, vor allem da Spotify ja auch der Platzhirsch im Musikmarkt eigentlich ist.
Also ich habe echt überlegt, ob ich es nicht abschaffe. Mein Hauptgrund tatsächlich, das nicht zu tun, ist, dass ich Angst vor der Gegenreaktion aus München habe. Weil meine Mädels sind natürlich bei mir im Familienabo mit drin.
Ja, ich kenne die Thematik.
Wenn ich jetzt Spotify abschalte und deren Playlists über den Jordan gehen, dann kann ich mir eine neue Familie suchen, höchstwahrscheinlich. Also das ist so ein Knebel Motivationsangebot. Weil ich habe meinen Jahresrückblick bekommen, der war erstaunlich dünn.
Der war bei mir erstaunlich musikfrei vor allem.
Ja, eine Podcast höre ich ja kaum über Spotify, aber nur so als Beispiel. Meine kleine Tochter hat es geschafft, in den Phasen, in denen sie hier ist, die Plätze 1, 2 und 4 mit einer Band einzunehmen auf meiner Spotify-Playlist, die ich nicht mal kenne.
Das nennt sich Generationskonflikt, Carsten.
Ja, nein, aber das zeigt halt einfach, dass die in der Zeit, in der kurzen Zeit, in der geringen Zeit, die sie hier verbringt, mehr konkret Mucke über Spotify gehört hat, als ich über das ganze Jahr. Okay. Sonst hätte sie nicht Platz 1, 2 und 4 blockieren können in meinen meistgehörten Liedern auf Spotify letztes Jahr.
Ja, ist richtig. Ja,
und dann fiel mir ein, was diese Theorie oder was diese Statistik wahrscheinlich verwässert, ist, dass ich sehr viel meine eigene Playlist höre und also wenn ich schon mal höre, meistens meine selbst generierten Playlists und die habe ich natürlich lokal runtergeladen und drum kann ich mir vorstellen, weil da müsste schon ein paar Sachen gehen, die relativ häufig kommen, aber die habe ich dann wahrscheinlich immer lokal gespeichert gehört und eben nicht über Hey, Piep, 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 Spiel, Song XY, sondern einfach konkret ausgewählt über meine Playlist auf meinem Handy und die ist lokal hinterlegt und könnte deshalb wahrscheinlich nicht in die Zählung reinfallen.
Ja.
War so meine Theorie.
Bin ich technisch nicht tief genug drin und da ist mein Hörverhalten einfach ein bisschen anders. Ich höre bei Spotify in der Tat echt nur Podcasts und alles andere eigentlich über Apple Music. Wobei das komplett abstrus ist, weil eigentlich brauche ich kein Apple Music mehr, weil ich hätte ja Spotify und umgekehrt, irgendwie kann ich nicht loslassen und I don't know. Aber what I know ist, dass Spotify als größter Musik-Streaming-Dienstleister-Anbieter, whatever, trotz schwarzer Zahlen und erhöhten oder dadurch erhöhten Abo-Gebühren oder umgekehrt, mit ungefähr 600 Millionen Hörern, Usern, Listenern, whatever, trotzdem jetzt überlegt, dass sie 17% der Belegschaft freisetzen. Was ja knapp 1500 Angestellte weltweit bedeutet.
Das hört sich ja fast an wie bei X.
Ja, ich glaube, X hat in Summe nie mehr als 1500 Angestellte, oder?
Ja, die 17%, aber das ist viel zu wenig für X.
Aber scheint so ein Shareholder-Ding zu sein. Nee, der gute Daniel Ek, der Gründer und CEO von Spotify, finde zwar cool, dass er jetzt schwarze Zahlen schreibt und die Preise erhöht hat, aber um die finanziellen Ziele des Jahres 2023 zu erreichen, werden jetzt mal 1500 Leute freigesetzt.
Es gibt da tatsächlich so Winkelzüge. Das fällt mir jetzt gerade ein. Einer meiner ehemaligen Arbeitgeber hat zum Beispiel bei seinem, was heißt ein Going Public auf Deutsch, bei seinem Börsengang eine für ihn damals ganz tolle Kennziffer hinterlegt und das war Revenue per Employee. Und diese Kennzahl, die kriegst du dann anscheinend auch nur ganz, ganz schwer aus den Quartalsgesprächen raus. Das heißt, damit ist er an die Börse gegangen, eben basierend auf der Kennzahl, und die bleibt dann offensichtlich auch als Kennzahl in den zukünftigen Gesprächen. Und als die Firma dann mehr und mehr gewachsen ist, habe ich immer wieder mitbekommen, dass das ein Riesenthema war, weil er eben damals diesen Fakt so populär platziert hat und bis zum heutigen Tag dran gemessen wurde. Aber deine Revenue, also Einkommen pro Mitarbeiter, Kennziffer, die wird ja immer kleiner. Was soll denn das? Also geht's der Firma schlecht, und da musste er dann halt so künstlich dagegen steuern. Was in dem Fall natürlich auch auf die Mitarbeiterschaft sich niedergeschlagen hat. Vielleicht steckt sowas dahinter. Heißt, da gibt's Winkelzüge, von denen haben wir keine Ahnung.
Ja, das spielt da mit Sicherheit mit rein, denn wenn du dir den Chartverlauf von Spotify an der Börse anguckst, ist auch lustig, mit Bekanntmachung der Mitarbeiterkürzung hat der Börsenkurs einfach mal um 14 Dollar zugelegt, nämlich von knapp 1,68 auf 182 Dollar, was ein massiver Sprung ist einfach, ja.
Ja.
Ein massiver Sprung. Also die Börse quittiert und konnotiert ist natürlich sehr positiv. Ob man das gut findet oder nicht, muss man
ethisch, moralisch darfst du da sowieso nicht rangehen an so ein Ding. Aber ich glaube, das haben wir in den letzten Jahrzehnten leidlich selber mitbekommen. Wobei ich glaube, ich ein bisschen mehr als du, aber sei es drum. Ja, da gibt's die verrücktesten Sachen, und ich überlege auch gerade Thema künstliche Intelligenz. Kann ich mir schon vorstellen, dass es da mittlerweile Instrumente gibt, die ganz, ganz viele Data-Analysten oder Algorithmus-Schreiber in Hand umdrehen ersetzen kann. Könnte, ist spekulativ, aber könnte auch ein Grund dafür sein. Könnte gut sein,
wird damit sicher ein Stückchen mit reinspielen. Am Ende vom Tag ist es aber trotzdem, ja, I don't know. Gut, aber es ist halt, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, die massiv auf Wachstum getrimmt sind. Von daher aus BWLer Sicht ein logischer Schritt, um den Börsenkurs nach oben zu pushen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und ob Spotify auch auf diesen, ich sag mal, Höhen, auf dem Höhenflug dann auch bleiben kann. Das ist ja die Frage, ne? Oder ob jetzt viele Leute oder ein paar Leute viel Geld mitnehmen und klassisches Pump and Dump, da steckst du ja dann auch nicht drin. Ja, es ist diese Ultra-Finanzwelt hat halt so viele Facetten und können über viele Dinge so beeinflusst werden. Ich fand es trotzdem nur sehr, sehr schräg, wenn du dir dann wieder auf der anderen Seite anguckst, dass ein Musiker, der in einer nicht ganz so gut gerankten Kategorie veröffentlicht, dann irgendwie bei 0,003 Euro pro Streaming-Vorgang ist.
Und der muss dann, ich glaube, du musst in eine halbe Minute oder sowas reinhören, dass der überhaupt gezählt wird, ne?
Ja.
Der Aufruf, also, da gibt's auch wieder.
Funktioniert nicht.
Ja, darum gibt's ja so geile Modelle, hast du es mitbekommen mit dem einen Typen, der irgendwas anderes finanzieren wollte und der hat dann ein Schlafalbum produziert, was exakt, ich glaube, aus mehreren Tracks bestand, aber null Ton hatte. Und der hat dann eben zum Crowdfunding seines Projekts aufgerufen, bitte hört euch das Ding einfach nachts an. Ich verspreche euch, es wird euch nicht stören, aber ihr streamt ja, meine tonlose Spur ab und das könnte mich finanzieren. Und geile Idee, ne? Wenn es funktioniert, keine Ahnung.
Da steckt ja eine ganze Industrie hinten dran und das ist ja seit Jahren kein Geheimnis, dass auch viel von diesen sehr kurzzeitig bekannten oder hochgerankten, vor allem deutschen Hip-Hop-Themen, dass da ja teilweise ganze Account-Ripper-Konstrukte dahinter stehen, die dann nicht genutzte Spotify-Account nutzen, um ihre Playlists zu pushen, um mehr Zyklen auf den einzelnen Songs zu haben, um da zu monetarisieren und Charts zu pushen und so weiter. Das ist ja alles kein Geheimnis, dass sowas schon passiert.
Ja, es ist egal,
so kommen ja auch diese komischen Tracklängen zustande, ja, das, weil es dann einfach besser in diese Playlist-Thematik mit reinpasst.
Ist egal, mit welchem Ansatz du auf den Markt gehst, es wird immer jemanden finden, der das zu seinen Gunsten auswerten kann. Sei es kriminell oder halblegal oder eben solche Geschichten hier. Also,
das sind Rücken im System, die dann genutzt werden am Ende vom Tag, ja.
Ja, aber es ist immer jemand ganz, ganz schnell da, der diese Lücke entdeckt und die zu seinen Gunsten ja monetarisiert oder ausnutzt oder einfach davon profitiert. Ja, seien's Impfzentren oder seien's solche Themen. Also ja, da ist immer sofort jemand da.
Ja, hatten wir, glaube ich, auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen, oder? Meine ich mich zu erinnern. Oder
auch weiß ich jetzt gar nicht, nee.
Es gibt ja Anleitungsvideos auf YouTube, wie du am besten mit Amazon und Co. Retourenbetrug begehen kannst.
Ja, das hatten
vollkommen
wir.
Vollkommen kranke Scheiße, ja, das ist unglaublich. Ja, aber ja, es gibt immer Leute, die dieses Thema dann ausnutzen und so lange ihr Unwesen treiben, bis halt sich jemand wehrt, ja.
Aber Retouren ist ein schönes Stichwort. Ich hab heute was rausgefunden. Ein Thema, was dich erfreuen wird, weil dein täglich Brot mehr oder weniger, war mir in der Form auch nicht so ganz präsent. Retouren kosten das Versandhaus, je nach Warenklasse, aber so zwischen 5 und 10 Euro. Jede einzelne Retoure.
Operative Kosten ohne Frachtkosten, was man dazu anmerken. Ne?
Ach, Fracht noch gar nicht dabei.
Naja, kannst du dir an eine Hand ausrechnen. Selbst wenn du einen richtig guten Warenpost-Päckchentarif hast mit 2, 3, 4 Euro irgendwie dazwischen, bist du halt dabei. Hin und zurück bist du schon mal bei konservativ gerechnet 5 Euro, 6 Euro. Ohne Manpower, ohne Begutachtung der Retour, der ganze.
Ja, das ist rein die Logistik.
Und so weiter und so weiter. Ja. Von daher ist das. Sind wir mit, ich sag mal, mindestens 10 Euro, da glaube ich schon mal ganz gut dabei für eine Retoure.
Krass, gell? Also ich habe hier auch in dem Artikel, das hat das rausgefunden, das Handlungsforschungsinstitut EHI, die waren mir bisher auch nicht wirklich geläufig, aber der größte Kostentreiber ist offensichtlich wirklich die Qualitätskontrolle.
Ja klar, du kriegst ja Retouren in jedem Status und in jedem State quasi, so wie du dir vorstellen kannst, von sehr vorsichtig aufgemacht, ausgepackt worden, angeguckt worden, wieder vorsichtig eingepackt. Sieht fast aus.
Kann ich es direkt in Wiederverkauf stecken oder wie groß ist der Aufwand, um das zu wieder aufzupeppen, damit ich es weiterverkaufen kann? Oder tue ich es eben in den großen Friedhof, in der großen Lagerhalle und verkaufe dann palettenweise irgendwelche zurückgegangenen Sachen. Hatten wir auch schon mit Amazon und habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich überrascht war mit dem Produkt, was ich sogar einmal benutzt habe und problemlos retournieren konnte und mit Aufgabe des Päckchens, und dann kam ich heim und dann war schon die Rückzahlung veranlasst. War mir ja auch hochgradig suspekt damals. Kann eigentlich fast gar nicht in Wiederverkauf gelangen, das Gerät. Weil du es eben nicht auf neu, weder von der Umverpackung noch vom Zustand her kriegst. Also das, ja. Ne?
Vielleicht da noch, ich glaube, wir hatten es schon mal gesagt, aber vielleicht ist jetzt auch die richtige Zeit, nochmal ein kleiner Verbrauchertipp. Wenn es um Geräte geht, die, jetzt mal abgesehen von Smartphones, aber die accountbehaftet sind, so wie dein Sonos-Kasten oder eine Alexa oder ein, keine Ahnung,
HomePod.
Name HomePod, genau. Also alles, was irgendwie mit dem Account versehen ist, immer mit Vorsicht zu genießen, denn wenn das Gerät nicht richtig gewiped ist, dann bekommt ihr es zwar, aber ihr könnt euch vielleicht gar nicht einloggen, weil noch der alte User drauf ist und so weiter und so weiter.
Naja.
Das zeigt auch den Rattenschwanz, den du quasi in der Retourenbearbeitung dann auch beachten musst. Es kommen Dinge vielleicht zurück, die dann, wo nochmal Hand angelegt werden muss, und dann werden die 10 Euro massiv überstiegen.
Naja, klar.
Ganz anderen Aufwand reinstecken muss. Und natürlich sind wir verwöhnt in Deutschland durch das Fernabgabegesetz, was auf der einen Seite ja auch ein ganz toller Konsumentenschutz ist gegenüber den ganzen betrügerischen Shops im Internet. Auf der anderen Seite seid euch gewiss, liebe Hörerschaft und Kundschaft, der Händler und der Hersteller ist mehr oder weniger gezwungen, solche Themen mit einzupreisen. Das heißt, mit jeder sinnlos Retour, die ihr produziert, ich bestelle mir 10 Paar Schuhe und behalte dann eins oder keins, treibt ihr diese Spirale halt nach oben, und das wird eingepreist sein in Zukunft. Das ist
Das ist jetzt nicht in Zukunft. Das ist jetzt schon, das ist schon jetzt Teil des Preisfindungsmodells. Ja. Also da mache ich mir keinen. Ja, aber mich hat die Zahl jetzt dann doch
ganz, ganz schwierig, ja.
Überrascht, und das gilt natürlich, diese 5-10 gilt dann für kleinere Konsumgüter. In dem Moment, wo wir über Möbel reden, also irgendwas Größeres, da sind die Speditionskosten höher, natürlich auch der Qualitätsüberprüfungsaufwand entsprechend. Also da hast du dann andere Prozentteile, ja, die das.
Eine Einbauküche kannst du jetzt schlecht zum nächsten DHL-Shop bringen.
Und sagen, ja, Einbauküchen sind, glaube ich, eh schwierig, aber ja. Naja, sei es drum. Ja. Fand ich, hat mich ein bisschen überrascht, aber wusste ich, dass das ein schönes Thema für dich sein könnte. Da hilft auch keine KI, nicht wahr?
Da hilft auch keine KI. Vielleicht hilft aber den Tschechen die KI. Nein, sie hilft ihnen nicht.
Eben
Meldung
nicht.
Am Rande.
Ja, apropos Rande, auf die Füße fallen. Oder so.
Ja. Auf die Füße fallen? Wieso auf die Füße fallen?
Ja, KI kann einem auch auf die Füße fallen.
Ach so, ja.
Die Verwendung einer solchen. Auf die Füße, vor die Füße. Genau.
Ja, diverse Hochschulen in Tschechien haben beschlossen, die Bachelorarbeiten abzuschaffen. Aus KI-Gründen. Was irgendwie auch Sinn macht, ne?
Ich denke mal eher, wir reden hier von einem Vorreiter. Die Wirtschaftsuniversität zu Prag ist das übrigens, die diesen Schritt gegangen ist.
Ja, ist, glaube ich, keine so kleine Universität in diesem Tschechien.
In diesem Tschechien. Ja. Nee, aber der Hintergrund ist tatsächlich, dass KI so gut ist und eben auch bis vor kurzem war es ja Copy-Paste aus dem Internet. Das konnte man relativ leicht zurückverfolgen. So Dingsies wie ChatGPT kannst du halt so modular anfragen, dass eine Rückverfolgung nur schwierig beweisbar ist.
Ja, wenn du nochmal selbst, ich sag mal, Hand anregst und nochmal ein bisschen umformulierst, dann ja, keine Chance, das als KI-Produkt oder als Copy-Paste-Produkt zu identifizieren, was dann die Wirtschaftsuni Prag dann auch dazu gebracht hat, zu sagen, wir schaffen die Bachelorarbeiten ab. Wir werden eine anderweitige Prüfungsform für diesen Leistungsabschnitt dann darstellen und ins Leben rufen. Und somit werden sie einfach dieses KI-Thema an der Stelle umgehen. Wie auch immer das aussehen wird, ist noch nicht genau bekannt. Aber
natürlich, so praktische Arbeit steht hier. Und was ich auch interessant war, war dieses Zitat, was da gebracht wird, in dem Artikel, den wir natürlich verlinkt haben. Da wird der, wer ist denn das, wahrscheinlich irgendein, der Dekan, genau. Er sagt, momentan ist es zwar noch wahrscheinlicher, dass Studierende ihre Arbeit von einer professionellen Agentur schreiben lassen. Also, ja, gut, ja klar. Der Hut. Ja, aber der Umfang hat mich jetzt irritiert. Dass es immer wieder Einzelfälle gibt, ja, gut und schön. Aber das war, die beiden Gründe zusammengenommen waren eben Anlass zu sagen, hey Party People, wir spielen hier mal eine andere Playlist ab sofort.
Ja, bin ich mal gespannt, ob sie damit eine europäische Vorreiterstelle einnehmen.
Ich, deine Einschätzung?
Das wird Schule machen, die Thematik, ja.
Agree.
Zu Recht. Ist vielleicht auch diese Bachelor-Master-Thematik war ja auch schon seit langen Jahren Diskussionspunkt, ob das also sinnhaft ist, wie das stattfindet. Und vielleicht ist ein ganz guter Impuls, um die Thematik immer neu zu beleuchten und auch da die Prüfungsverfahren und abzuprüfende Leistungen dann nochmal anders darzustellen und zu bewerten.
Grundsätzlich finde ich praxisrelevante Elemente immer viel, viel wichtiger als nur geisteswissenschaftliche. Das, ja, kann man vielleicht an der Wirtschaftsuni machen, was willst du machen bei Historikern oder so? Da wird's, aber egal, lass uns das Rad nicht selbst erfinden, weil halt können wir eh nicht weder beurteilen noch evaluieren, aber ist ein spannender Schritt.
Ja, lieber Carsten, nach Hochschulen, Retouren, Spotify und Co. kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen des Tages.
Zu den positiven?
Zu den wirklich positiven Themen.
Obwohl, ja.
Positiv Themen des Tages. Hast du denn schon die neueste Ansprache unseres Bundeskanzlers gehört?
Ganz ehrlich, dieses Meme wäre an mir komplett vorbeigegangen, hättest du mich nicht drauf gestoßen. Und ich muss gestehen, ich habe mich noch nicht wirklich reingefuchst. Aber lieber Heiko, worum geht es denn?
Carsten, das sage ich dir gerne. Das Zentrum für politische Schönheit. Wir redeten vor 3 Jahren schon mal darüber. Ne? Hashtag.
Come on, 3 Jahre? Ist es so lange her? 3 Jahre
ist es her schon, ja.
Alter Falter.
Postservice Hahn war damals die Überschrift gewesen. Das Zentrum für politische Schönheit hat sich auf die Fahne geschrieben, unsere allseits geliebte und wichtige Demokratie zu schützen. Und agiert da ein bisschen hinter den Kulissen meistens, um demokratiefeindliche Elemente und Themen, wie sie gerade von unserer blauen Alternative gelebt werden, ein bisschen auszukontern und auch zu visualisieren, was da so alles passiert. Und die Jungs und Mädels vom Zentrum haben ein KI-Werk geschaffen, nämlich eine Rede des Herrn Olaf Scholz mit sehr viel Liebe zum Detail. Und bei TikTok würde man sagen, ein guter Lip-Sync. Ja. Der Herr Scholz hält eine sehr gute Rede und ambitioniert und
erklärt. Kommt ja auch nicht so oft vor, ne?
Ja, eben, das ist ein Novum, ne?
Da hätte man spätestens merken können, dass da was nicht stimmt. Okay, nein, sorry, ja, das ist billige Polemik.
Ein Schelm, wer Böses denkt. Nein, der Herr Scholz verkündet in diesem KI-generierten oder unterstützten Video dann das Verbot der AfD aus Gründen. Und ist sehr, sehr gut gemacht. Wir verlinken euch das natürlich auch. Die Seite, auf der alles zu sehen ist, nennt sich afd-verbot.de und beinhaltet noch viel, viel mehr als nur dieses nette Meme vom Herr Scholz, sondern auch ein paar, wie soll ich sagen, Easter Eggs am Ende vom Tag. Ich probiere das mal sachlich richtig wiederzugeben, was da passiert ist. Das Zentrum für politische Bildung, Schönheit hat auf Umwegen das Adressbuch der AfD oder Teil des Adressbuches der Mitglieder der AfD in die Hände bekommen und hat sich dann einen Spaß daraus gemacht mit ein bisschen, ja, eigentlich mehr als ein Spaß. Nein, sie haben es einfach mal probiert, haben die Mitglieder angeschrieben mit einem ganz netten Fake-Anschreiben, dass die Mitglieder was gewonnen haben. Ja, aber nur so konnte das Zentrum für politische Schönheit nämlich auch günstig frankieren. Und hat dann die AfD-Mitglieder darauf hingewiesen und das ganze Schreiben ging unter dem Deckmantel oder unter dem Absender des Landesverbandes und Bundesverbandes AfD raus, mit der Bitte, doch rechtsradikale Inhalte aus Chatgruppen und anderen Kommunikationsmitteln quasi der AfD-Obrigkeit zu melden, damit diese es kontrollieren können, ob das wirklich rechtsradikal oder demokratiefeindlich ist, um das dann ja zu bewerten und einzuordnen am Ende vom Tag mit einer gefakten AfD-Landingpage mit einer Upload-Funktion und siehe da, viel, viele Leute haben Zeug hochgeladen. Man soll es kaum glauben, aber sie haben es getan.
Jetzt mal Sekündchen. Zeugs hochgeladen heißt was genau? Sie haben selbst produzierte Videos?
Selbstproduzierte Videos, WhatsApp-Chats, Facebook-Posts, all die Dinge, die man als gesunder Normalbürger gar nicht denkt, dass sowas passiert und niedergeschrieben wird. Also wirklich widerliches Zeug. Was
und nochmal kurz zum Entschuldige, aber der Vorwand war, wir stellen doch hier quasi parteiintern eine Kontrollinstanz zur Verfügung und falls was passieren sollte, sagen wir euch, kannst du auf deinem Handy lassen oder lösche es sofort, weil damit machst du dich justiziabel. Das war die Motivation gesagt, ja, dafür.
Das war die Motivation, genau.
Okay.
Dass da jemand mal drüber guckt, ja. Mhm. Ja, hatte zur Folge, dass das Zentrum für politische Schönheit innerhalb von ein paar Tagen 270 Gigabyte an Daten geschickt bekommen hat über diese Fake-Seite. Nach Bereinigung und Extrahierung der ganzen Geschichte blieben wohl 33 Gigabyte, stand vorgestern übrig.
Und vorgestern ist Sonntagabend oder so, Wochenende.
Ja, so um den Dreh, ja. Da tun sich menschliche Abgründe auf. Und die Jungs und Mädels haben dann eben diese Beweise am Ende vom Tag, ja, dass die AfD-Mitglieder oder auch führende AfD-Politiker sich so menschenunwürdig und einfach ekelhaft äußern, mal hochgeladen und den einzelnen Akteuren aus diesem Politzirkus dann auch zugeordnet und das Ganze visibel gemacht auf dieser afd-verbot.de Seite, sodass ja, es ziemlich eindeutig ist, wer da was von sich gibt. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht groß davon zitieren, könnt ihr euch alle selbst ein Bild von machen. Es ist mehr als widerlich.
Und Sie haben sich ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur selbst geoutet, sondern eben auch, wie sagt man da, nicht Mitgenossen, sondern wie heißen Parteimitglieder?
Kameraden.
Ja, schon, oder? Gerade wenn wir jetzt von Chatverläufen reden, da ist ja nicht nur eine Person involviert, sondern so das Megaschnäppchen wäre halt ein Chatverlauf von einer Gruppe, ja, wo 20 Leute oder mehr sich disqualifizieren.
Richtig, richtig. Die haben sich gegenseitig im Pfand gehauen, auf gut Deutsch.
Ohne es zu wissen. Ohne, wie schön.
Einfach blind vertrauend und haben dann wohl auch als Krönung der ganzen Geschichte das Ganze wohl auch noch intern in ihren Gruppen und Co. publiziert, dass es auch nochmal schön Kreise gezogen hat. Also es hat sehr, sehr gut funktioniert, dieser Honeypot. Der demokratische Honeypot ist eigentlich auch ein schöner Sendungstitel, oder?
Wunderschön, ja. Notiere ich.
Ja, und wie gesagt, das Zentrum hat das dann alles auf dieser Landingpage dann zu Bits und Bytes gebracht, sodass man sich das mal anschauen kann und sich ein eigenes Bild davon machen kann, wer da was so zum Besten gibt. Und ich glaube, wenn man da mal 3 Minuten quer gelesen hat, dann sollte jedem klar sein, dass die Alternative keine Alternative ist, sondern einfach nur demokratiefeindlich und ekelhaft. Und es ist einfach nur schön zu sehen, dass solche Institutionen nicht müde werden, dagegen anzukämpfen, was da gerade passiert, was den Rechtsruck in Deutschland, aber auch in Europa angeht. Und das ist einfach
Demaskierung, genau. Jetzt, ja. Jetzt eine Frage zur das wusste ich, dass ich über dieses Wort stolpere. Justiziabilität. Also ist ja so, wenn jetzt das BKA Handys beschlagnahmen und auswerten würde, dann wären solche Inhalte justiziabel, behaupte ich mal. So, ich habe mein Rechtsanwaltsstudium leider vorzeitig abgebrochen zugunsten von anderen Projekten. Aber das wäre, glaube ich, so. Ist das denn jetzt in der Form auch justiziabel? Weißt du das? Kannst du das einschätzen?
Habe ich nur eine Theorie zu, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Was ich am Rande mitbekommen habe, ist, dass viele Dinge angezeigt werden und eingereicht werden, um es dann auch zu verfolgen. Die Frage ist dann wahrscheinlich das Verifizieren der Quellen und wie belastbar das dann wirklich vor Gericht ist, um dann einzelne Personen auch hinzuhängen. Ich weiß,
da müsste man wahrscheinlich die Original-Handys dann haben.
Ja, es ist.
Also spätestens jetzt werden sie die Inhalte löschen wahrscheinlich.
Ja, es ist die Frage, wie sehr sich da ein ich sag mal, klassisches IP-Rückverfolgungskonstrukt da bauen lässt, um zu sagen, okay, diese IP ist Björn Höcke oder wem auch immer zuzuweisen und der hat es hochgeladen und somit kann
die. Wenn ja in WhatsApp-Chats auch nicht, da kann sich jeder als Björn Höcke an. Oder wenn du einem was Böses willst, dann nennst du den Kontakt Björn Höcke, obwohl es Fritz Müller war. Dann taucht er als Björn Höcke auf. Also schwierig, stimmt schon.
Das wird so ein bisschen die Schwachstelle sein. Aber soweit ich weiß.
Aber darum geht es ja nicht. Das war nicht deren Intention, die justiziabel zu machen. Sondern Intention war die Demaskierung.
Ja.
Okay, geiler Scheiß.
Wir haben uns ja gewundert, dass das jetzt schon wieder 3 Jahre her ist mit dem Flyer Service Hahn. Grund, warum es jetzt 3 Jahre bis zur nächsten Aktion gedauert hat, war natürlich auch, weil sie noch an den Kosten der letzten Aktion zu knabbern hatten.
Drum, wer ein paar Euro übrig hat vor Weihnachten, vielleicht eine kleine Spende oder Merch-Kauf.
Genau. Könnt ihr alles auf der Seite machen, afd-verbot.de, ist wirklich hochinteressant. Schaut euch auch den Olaf Scholz Deepfake an. Ich würde mir wünschen, unser Bundeskanzler würde diese Sätze auch real aussprechen, ja, denn sie treffen einfach die Wahrheit zu 100%.
Kannst du vergessen, sage ich mal, aber ist auch ein anderes Thema.
Genau, anlässlich, also offizieller Punkt, warum das jetzt gestartet wurde, war auch der nahende 5-jährige Jahrestag, der sich im Juni 24 dann jährt, des Mordes an Walter Lübcke, der ja auch von einem AfD-Supporter begangen wurde. Ja. Und das muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, dass jemand, der sich auf AfD-Veranstaltungen radikalisiert hat, gedacht hat, es ist eine gute Idee, jetzt den Mann abends aufzurauen und ihn auf seiner Terrasse zu erschießen. Ja.
Hervorragende Idee, ja.
Nicht schön. Von daher besucht die Seite, lasst, wenn ihr ein paar Euro übrig habt, was für die gute Sache da. Die Jungs und Mädels werden sich freuen und ihr könnt da zum guten Mittäter werden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, dass es diese Maßnahmen braucht. Und was noch viel trauriger ist eigentlich, und das hast du ja vorhin auch gesagt, du hast davon so medial noch gar nicht viel mitbekommen, ja? dass diese Aktion gestartet ist, beziehungsweise was dahinter steckt.
Kam nicht in der Tagesschau. Komisch eigentlich.
Nee. Da kam eine ganz verklausulierte Randnotiz, dass die SPD auch eine Klage eingereicht hat. Wegen, ja, möchte ich sagen, Urheberrechtsverletzung, aber Aneignung von Themen und so weiter. Also geht's anwaltschaftlich hoch her. Schwieriges Thema, aber wir müssen drüber sprechen. Und da habe ich noch einen blöden Witz für dich, Carsten. Weißt du eigentlich, warum Nazis so schlecht sind als DJ?
Oh Gott, Nazis, Platte, irgendwas mit Platte, oder?
Ja, die Unterschiede zwischen 33 und 45 sind einfach nicht klar.
Okay,
Ich mag den.
Ihr jungen Leute, googelt mal nach, was das mit den Zahlen auf sich haben könnte.
Okay, 1933, 1945, ne, nicht, dass noch die falsche Thematik da rauskommt.
Oh Mann, ey.
Ja, ja, so, so ist das zu dem Thema.
Ja. Dann zu was Positivem. Du hast ja wie jede Woche die Mühe gemacht und in all dem Schneesturm auch positive Nachrichten.
Ja, natürlich. Es sind diesmal nur zwei Meldungen rausgefallen. Ja. Naja. Zeigt auch den aktuellen Zeitgeist. So viel Positives gibt es nicht, aber was es gibt, da reden wir kurz drüber. Das erste Thema ist, hört sich zwar auch kommerziell an, aber ist getrieben von Joko und Klaas und ProSieben. Die hatten vor zwei Wochen, glaube ich, zu einer Schnitzeljagd aufgerufen. Bei der oder für die diese Schnitzeljagd wurde 1 Million Euro in bar irgendwo platziert und erst nach Lösen eines mehrstufigen Rätsels konnte man quasi den Standort dieser Millionen rausfinden und die sich dann da abholen. Und Sinn und Teil dieses Rätselmarathons, der da gestartet wurde, beinhaltete auch eine Anmeldung zur DKMS, heißen die? Ich glaube DKMS, ne?
Mhm. Deutsche Knochenmarks
Spenderdatei.
Nee. Ja, irgendwie
ich
so. Ich glaube
schon, Deutsche Knochenmarks Spenderdatei. Und durch diese Aktion und die Teilnahme von so vielen Menschen hat die DKMS 25.000 neue potenzielle Stammzellenspender generieren können.
Also sauber, upfront, das ist
was
geil.
Ziemlich coole Aktion ist. Der große Aufruf oder was hoffentlich noch passiert ist, dass alle Leute, die sich registriert haben und jetzt auch so ein Testkit zugeschickt bekommen, dann auch testen und das Testkit auch wieder zurückschicken.
Mhm.
Das ist ganz, ganz wichtig bei der Geschichte. Aber ansonsten, wie immer, eine sehr coole Aktion von Florida TV, Joko Klaas, ProSieben, einfach auf der einen Seite medienwirksam einfach was in Anführungszeichen Gutes zu tun. Ich glaube, das ist schon ganz okay, die Aktion. Und es ist einfach toll, dass es so einen Zulauf gefunden
hat. Ja, dass man seinen Fame auch mal für gescheite Sachen nutzen kann.
Ja, ja. Aber gut, das haben sie in der Vergangenheit schon öfters mal gezeigt, dass sie da nicht ganz ja abgehoben sind. Und ist die logische was heißt logisch? Nein, das ist einfach schön zu sehen, dass sie da im Stiefel ein bisschen treu bleiben, auch wenn es natürlich medial Lichtgestalten sind, aber ihren Fame für was Gutes zur Verfügung zu stellen und ist vollkommen
zu okay nutzen.
Also, finde ich eine sehr schöne Aktion.
Sehr ja schöne Aktion. Jo. Ja, da gab es auch mal, glaube ich, so ein paar Podcast-Battles, nicht, die sich da auch um potenzielle Spender geprügelt haben, quasi wer die meisten wohl aus der Hörerschaft rekrutieren kann.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen, aber das ist auch eine coole Sache.
Ja, ja, Rasenfunk war dabei. Viele, viele Fußball-Podcasts, aber wahrscheinlich auch noch außerhalb meiner Bubble welche. Okay. Ja, das war. Und dann gab es eine Geschichte, jetzt rede ich schon wieder von Fußballern. Da hat ein Profi, ich glaube sogar erste Liga, was vielleicht sogar von RB Leipzig einer, auf jeden Fall jemand, der Stammspieler war bei einem Profiklub und der hat ein Pflichtspiel ausgesetzt, weil er zur Stammzellenspende gegangen ist.
Okay, das ist sehr ehrenhaft. Sehr ehrenhaft.
Das hat auch ja entsprechend positiv resoniert. Und zwar zu Recht. Ja, genau. Also so viel zu diesen Ausschweifen. Und genau, wir haben in der letzten Aufnahme schon gesprochen über Maßnahmen, wie man Obdachlose unterstützen kann. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, das Beispiel von Kanada mit dem Startkapital.
Genau.
Was sehr erfolgreich war und Leuten einen neuen Lebensweg eröffnet hat. Und diesmal hast du wieder was mitgebracht, was in eine ähnliche Kerbe schlägt.
Jawohl, diesmal müssen wir aber gar nicht so weit reisen bis nach Kanada, sondern zu unseren lieben Nachbarn in Österreich. Die haben sich nämlich gedacht, naja, wusste ich auch bis dahin nicht, dass Finnland schon eine ähnliche Institution geschaffen hat, nämlich das Ziel, die Obdachlosigkeit per se mal zu halbieren immer wieder. Und also die Österreicher fangen jetzt damit an, dass sie 1000 Obdachlosen eine Mietwohnung kostenfrei zur Verfügung stellen, um ihnen auf dem Weg dann einen Restart oder einen Weg zurück ins, in Anführungszeichen, normale Leben, hört sich blöd an, aber ins gesellschaftlich anerkannte Leben zu gewährleisten oder zu ermöglichen.
Ein Dach über dem Kopf zumindest, ja.
Einfach ein Dach über dem Kopf. Und gerade jetzt in der kalten Jahreszeit natürlich umso wichtiger. Die ganze Aktion kostet Österreich jetzt für die ersten 1000 Wohnungen 6,6 Millionen Euro, was sich erstmal viel anhört. Aber je mehr je mehr Obdachlose du natürlich unterkriegst und zurück in geregelte Bahnen bekommst, umso größer geht die Schere zwischen Kosten und Nutzen einfach dann auseinander. Also umso
das ist das alte
fürs Land wird's am Ende vom Tag und natürlich auch besser für die Gesellschaft.
Das ist ein Riesending und ich schweife es ein bisschen vom Hauptthema ab, aber diese langfristige Rechnung wird viel zu häufig einfach übersehen, weil wir in einer Zeit leben, wo einfach nur einfache und kurzfristige Nachrichten beim Endkunden ankommen. Aber langfristige Denke, also ein anderes Beispiel wäre Investitionen in Bildung, die natürlich im ersten Moment Geld kosten, aber wenn du auf die Weise qualifizierte Arbeitskräfte produzieren kannst, ausbilden kannst, dann ist es auf lange Sicht ein absolutes Gewinngeschäft, weil die natürlich dann ganz andere Sozialleistungen zahlen und im sozialen Leben teilnehmen können.
Ja, natürlich. Und du stärkst ja auch die Komplettgesellschaft dadurch, ne?
Das lässt sich bloß eben viel zu gut verkürzt darstellen und für Gegenthesen nutzen. Warum jetzt hier zig Millionen? Du hast ja eben auch schon gesagt, hört sich im ersten Schritt nach sehr, sehr viel an.
Aber eigentlich ist nichts.
In der Langzeitrechnung kommen da andere Zahlen raus. Ja,
das sind schon 6,6 Millionen gegen 60 Milliarden, ne?
Mhm. Oh Gott. Kommen wir nicht damit.
Das Thema lassen wir einfach raus, würde ich sagen.
Ja. Und damit würde ich sagen, läuten wir die letzte Runde ein Hörempfehlungen. Ich habe schon überlegt, ob ich dieselbe ausspreche, habe dann aber gesagt, ich bin vielleicht zu persönlich hyped davon, aber Heiko, was hast du denn ausgegraben?
Was hast du ausgegraben? Es wurde mir in meinen Podcatcher gespült und ich dachte schon, oh, wieso, was ist das?
Ja, und was ist es?
Gute Freunde.
Elf Leben, da war doch was, ne?
Ich weiß, Elf Leben war der gute, wie ist er?
Max Jakob Ost.
Max Jakob Ost, genau. Podcast über das Leben des Uli Hoeneß. Und gute Freunde beleuchtet wohl das Zusammenspiel und Zusammenkommen von Uli Hoeneß, der war noch dabei.
Das ist eigentlich der Aufstieg des FC Bayern, wenn du so willst. Anhand von fünf Anfang Protagonisten. Ende der 60er, Anfang der 70er. Wer war das? Mal schauen, ob ich es zusammenbringe. Gerd Müller, Breitner, Beckenbauer, Hoeneß. Und wem tue ich ein Unrecht?
Der Bulle Rothe.
Ich weiß nicht, ob der bei den Bulle Fab Rot, Five genau. dabei war. Der war auf jeden Fall interviewt worden, aber ich glaube. Nein, Sepp Maier natürlich.
Ach ja, Mensch. Ich bin ja nicht so fußballfest, ich fand es nur sehr unterhaltsam und. Hause Ost.
Das ist nicht Hause Ost. Ich glaube, der hat nichts damit zu tun. Das ist produziert von RTL.
Ja, von RTL Plus, aber aus seiner Podcast-Schmiede, oder?
Ich hätte gesagt, nee.
Ja, aber warum releasen die das dann auf dem?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Ich glaube schon, dass das aus seiner Podcast-Schmiede kommt. Aber sei es drum, da bleibt wohl noch ein bisschen, also es war jetzt eine Folge, ne, die kam.
Von mehreren. Es gibt parallel auch auf RTL Plus eine Fernsehserie dazu. Das haben sie auch alles verfilmt. Und das ist der Podcast-Ableger dazu. Und also jetzt komme ich natürlich wieder ins Schwärmen bei Fourth Boy und dann noch München dazu. Und du hast die erste Folge gehört, oder?
Ja.
Und jetzt musst du dir halt vorstellen, dass das Thema über Franz Beckenbauer sich in allernächster Nähe dort abgespielt hat, wo ich aufgewachsen bin. In München-Giesing.
Giesing.
Ja, klar. Ja. Und was glaubst du, der Sportplatz vom SC 1906, ich weiß nicht, wie viel tausendmal ich da vorbeigeradelt bin, in der Zugspitzstraße. Ja, das ist alles meine uralte Hut. Der halbe Grundschuljahrgang ist damals mit SC 1906 Sportjacken rumgelaufen, weil sie alle da gespielt haben.
Okay.
Jetzt kannst du dir vorstellen, wie mein Herz frohlockt hat, dann diese Geschichten gehört zu haben. Oder Sepp Maier aus Haare, das wusste ich auch nicht, weil er ist eigentlich die Katze von Anzing. Der scheint da jetzt zu leben, aber der ist ursprünglich aus Haare.
Okay.
Ja. Okay, und lauter so kleine Anekdoten. Oder Gerd Müller, der aus Nördlingen nach München kommt und erstmal Möbel gepackt hat, neben seiner Fußballerkarriere.
Stimmt, als Möbelträger noch unterwegs war,
ja. Ja, das ist so geil. Also, das ist wirklich, also, war und auch, ich mag zwar die Moderatorin nicht allzu gern, aber selbst die macht einen guten Job. Und der wie heißt der, Bernie Meyer als Co-Kommentator, und Grandl Bayer. Der macht auch keine schlechte Figur, finde ich.
Also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt von der ersten Episode. Freue mich auf die nächsten Folgen, die da kommen. Und ich meine mich zu erinnern, dass die erste Folge auch ein Teaser auf das neue Ostwerk beinhaltet hat. Dass da irgendwas Großes noch kommt.
Ich glaube, er hat es im Rasenfunk hin und wieder mal angedeutet, dass da wohl Nachfolger gibt. Drum, aber lass uns da jetzt nicht bei der Urheberschaft hängen bleiben, weil gesagt, Elfleben hat mich auch ein bisschen irritiert. Ich glaube aber nicht, dass das aus der Schmiede kommt. Er hat ja auch mit dem, kann man Podcast-Unternehmen sagen, also mit der produzierenden Agentur hat er gebrochen. Mit denen arbeitet er nicht mehr zusammen. Warum? Weil die von Springer übernommen worden sind.
Okay. Verständlich.
Und obwohl die, glaube ich, gut befriendet sind oder waren, wahrscheinlich immer noch sind, dann hat er dann trotzdem gesagt, Leute, nicht vereinbar.
Ich dachte aber, das wäre der Kick-Off-Lounge von seiner eigenen Agentur gewesen.
Nee, das ist dieser Ruben Fröhlich, glaube ich, oder Ruben Schulze Fröhlich. Der hatte auch mal einen eigenen Podcast, aber haben schon seit Jahren nichts mehr rausgebracht. Der hieß Erfolgsfans und du wirst lachen, war ein FC Bayern Podcast.
Ja, da erinnere ich mich dran, stimmt, Erfolgsfans. Das ist,
Genau, da war er der Moderator in dieser Erfolgsfans Show und ist dann eben über ein paar andere Stationen da gelandet, dass er, ich sag mal, Podcast-Agentur kann man nicht sagen, wahrscheinlich audiovisuelle Agentur, die er da gegründet hat. Und mit denen zusammen hat er Elfleben produziert, mit Max Jakob Ost. Und ja, dann sind die von Springer übernommen worden, woraufhin Max Jakob Ost gesagt hat.
Ja, von Springer übernommen worden hört sich immer so passiv an. Meinst du, Springer hat genug Geld auf den Tisch gelegt, dass der eine schwach geworden ist? Und seine
die haben
Seele
sie auch, glaube ich, nicht zu 100%, aber lass es 25% Springer sein, die sich da reingekauft haben. War auf jeden Fall genug für Max zu sagen, danke, aber danke.
Ja, dann größten Respekt, das so durchzuziehen.
Recht konsequent. Und wo das genau herkommt, ist auch wurscht. Auf jeden Fall war das ist super kurzweilig und ich glaube auch für Nicht-Bayern-Fans durchaus hörbar, weil auch lustig und anekdotisch und ja, also.
Fußballgeschichte sehr anschaulich verpackt. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Genau. Und in diesem Hochgefühl würde ich sagen, machen wir jetzt den Deckel zu, weil besser wird es nicht mehr heute.
Jawohl, so machen wir das. Carsten, das war mir wieder ein Fest.
Dann hören wir uns auf jeden Fall vor Heiligabend noch einmal, haben wir vorhin beschlossen. Und darum wünschen wir euch jetzt nur einen fröhlichen Advent und noch nicht mehr, weil das kommt dann in der nächsten Folge.
Denkt dran, nervt die UPS heute nicht vor Ablauf der 8-Tages-Frist.
Danke. Du.
Gute Nacht.
Danke für gar nichts. Schlaft gut. Ciao. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und grüß euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.